Der Volker hatte mir einen Text geschickt aus Lukas 6. Ich dachte, ach, so was Neues vorbereiten, ich habe doch was. Aber dann habe ich den durchgelesen und immer wieder. Und ich sagte, doch, der fasziniert mich. Und das, was dabei rausgekommen ist, davon möchte ich heute Morgen berichten. Aber bevor ich auf den Text komme, ein paar Vorbemerkungen, die, denke ich, ganz wichtig sind. Weil das ist ein Text, der besteht nur aus 6 Versen. Sehr nüchtern gehalten. Und ich glaube, wir frommen Bibelleser haben 2 Handicaps, möchte ich es mal nennen. Das erste ist, wir wissen schon so viel. Das heißt, wir lesen die Bibel immer von hinten her. Wir wissen schon, wie es ausgeht. Das ist manchmal ein Nachteil, weil du kannst dich nicht in die Rolle dessen reinversetzen, für den diese Geschichte oder diese Erzählung, diese Anweisung gerade gilt. Er sagt, ja, ich weiß ja schon, wie es ausgeht. Verstellt manchmal den Blick. Nicht immer, aber passiert. Kann man sich nur gegen wehren, wenn man sagt, ich versuche mal nicht zu wissen, was später kommt. Und das Zweite, ich habe es einfach mal genannt, den Jesus-Reflex. Ich meine damit, wir sind Jesus-Leute, wir folgen Jesus nach. Er ist unser Herr, sagen wir und versuchen das auch zu leben. Und deshalb sind wir automatisch auf der Seite Jesu. Und weil wir automatisch auf der Seite Jesu sind, haben wir automatisch recht. Und wenn da irgendjemand anders ist in der Erzählung, wo immer, das sind die anderen. Das sind die, die nicht recht haben, weil die sind nicht so wie Jesus oder was auch immer. Das passiert uns ganz schnell. Und wir halten uns für besser, schlauer, weiser, wissender, als die, von denen in der Bibel berichtet ist. Das passiert ja automatisch. Das muss man auch wieder sagen. Moment, was wäre ich denn an der Stelle derer? Stimmt ja nicht ganz, wir kennen Jesus, aber das ist eine Falle, in die wir ganz schnell tappen können. Was bei dem Text als letzte Vorbemerkung auffällt, Lukas schreibt ausgesprochen nüchtern. Also beruflich, ich bin Ingenieur, sowas schreibe ich ja als Aktennotiz. Vielleicht noch ein bisschen kürzer, aber nur das Wichtigste aufschreiben. Und mir ist aufgefallen, ich bin jetzt hier kein, also Germanistik bin ich, habe ich keine Ahnung von und die Rechtschreibung geht gerade so. Aber soweit ich das jetzt sehen konnte, gibt es nur ein einziges Adjektiv. Also Adjektiv heißt ja, ich beschreibe eine Stimmung. Da geht es nicht um Sachliches, sondern da geht es um Emotionales. Nur ein einziges, und das ist, also wird er nachher sehen, ziemlich dünn. So viel zur Vorbemerkung. Möchte einsteigen in den Text, Lukas 6, die Verse 6 bis 8. Da schreibt Lukas: Es begab sich aber an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und er selbst war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer gaben Acht auf ihn, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage wider ihn zu finden. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf, stell dich in die Mitte. Und er stand auf und stellte sich dahin. Soweit erstmal. Mein erster Punkt ist die Stimmung. Ich habe gerade gesagt, kaum Adjektive, aber ich denke, da war eine ganz schöne Stimmung drin. Das hatte verschiedene Gründe. Und Lukas klärt ganz am Anfang das Was und Warum und die ganzen Umstände. Und aus dem Text geht hervor, dass es an einem Sabbat stattgefunden hat, in der Synagoge, das heißt Gottesdienst ähnlich wie hier, nur war es bei den Juden halt ein Samstag. Und das Nette war, habe ich nachgelesen, dass der Gottesdienst am Sabbat ein bisschen später war, also was für die Spätaufsteher. Also nicht so spät vielleicht wie wir hier, die sind aufgestanden. Normalerweise, glaube ich, wenn es hell wurde, mussten arbeiten, bis es dunkel wurde, hatten vielleicht 2, 3 Stunden, aber es war ein Tag, der schon mal anders gestartet ist. Und der Gottesdienst findet halt in der Synagoge statt. Ist nicht ganz unwichtig, weil, also Synagoge ist ja ähnlich wie hier, also wäre fast das Gleiche, ihr müsstet nur die Stühle wegräumen. Weil Stühle gab es, die waren noch nicht erfunden, die saßen auf dem Boden, auf dem Teppich, was auch immer. Und Lukas klärt auch, wer ist denn da? Also ich habe vorhin gehört, die Nummer 2 war da, Jesus. Dann dieser Mensch mit einer verdorrten Hand, Schriftgelehrte und Pharisäer, und sonst niemand, könnte man meinen. Das, denke ich, brauchte Lukas nicht zu erwähnen, weil das war klar, da waren natürlich die Besucher, die aus der Gegend kamen. Es ist nicht klar, wo das stattgefunden hat. Also war in Galiläa ganz bestimmt, denn entweder war es Galiläa oder Jerusalem und das hätte Lukas gesagt. Ich glaube, die Geschichte wäre in Jerusalem auch anders ausgegangen. Also irgendwo in Galiläa, vielleicht in Kapernaum, hat das stattgefunden. Und ja, was diskutiert wird, macht da auch ziemlich schnell klar, es geht da um einen Menschen, der eine verdorrte Hand hat. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sind mal ganz gespannt, was wird Jesus heute machen. Für Jesus war das eine ganz normale Situation eigentlich, weil es wird oft berichtet, dass er in Synagogen vorne lehrte, also die Tora eine Schriftrolle nahm. Meistens war es wohl so, dass einer der Rabbiner ihm irgendeine Schriftrolle nahm. Es hieß an einer anderen Stelle mal, dass Jesus gesagt hat, nee, die will ich nicht, ich will Jesaja haben, weil er was über Jesaja sagen wollte. Spielt aber für Lukas auch keine Rolle, was Jesus da gelehrt hat. Wichtig ist für ihn nur, wer ist denn da? Und es ist Sabbat, das ist wichtig, da komme ich noch drauf. Und was wird Jesus wohl tun? Dieser Mann steht jetzt da in der Mitte. Ihr sitzt auf dem Boden. Das heißt, ihr könnt ihn richtig gut sehen. Und wenn man auf dem Boden sitzt, glaube ich, ist es viel leichter, sich mal umzudrehen. Also auf dem Stuhl, finde ich, ist das schwierig. Wenn jetzt einer vorhin in der Mitte ein Zeugnis gegeben hätte, hätte ich meinen Hals verrenken müssen. Ganz schlecht manchmal. Auf dem Boden sitzen, ganz prima, den kannst du genau sehen. Und sagt, aha, der da, den kenne ich doch. Das ist doch der, dessen Eltern schon, ne? Ihr wisst doch. Und deswegen die Hand. Und da schwimmt so einiges mit, braucht Lukas nicht zu erwähnen, weil die Menschen damals, die wussten das. Und auch zur Zeit, als er das aufgeschrieben hat, das dürfte so circa 30, 40 Jahre später gewesen sein, da wussten sie es auch noch. Also eine Behinderung, das hat was mit Sünde zu tun, dachte man noch. Und Lukas interessiert auch überhaupt nicht, wie es dem armen Kerl da geht. Ist der zufällig da? Ist der gekommen, weil er wusste, dass Jesus so ein Wunderheiler ist? Weiß man nicht. War es ihm peinlich? Weiß er auch nicht. Er macht einfach das, was Jesus von ihm möchte. Und Lukas interessiert es nicht. Das Einzige, was Lukas interessiert, das ist, der Mensch eine verdorrte Hand hat. Und das Interessante ist, diese Begebenheit wird sowohl bei Markus, bei Matthäus und bei Lukas aufgeschrieben. Variiert ein bisschen, aber im Kern ist es eigentlich immer das Gleiche. Nur Lukas war wichtig zu sagen, das war die rechte Hand. Und dann muss es ihm wichtig gewesen sein, sonst hätte er es nicht weggelassen bei der Kürze. Und rechte Hand ist im Orient zu der Zeit, und ich denke heute noch immer noch ein bisschen was Besonderes, weil da gibt es eine gute und eine schlechte Hand. Die schlechte ist die linke, weil die nimmst du ab, nimmst du, wenn du den Hintern abputzt oder für hygienische Sachen, sag ich mal. Und die rechte nimmst du zum Essen und du solltest doch dann mit der rechten Hand nicht das tun, was die linke macht. Was machst du aber, wenn du nur eine linke hast? Isst du dann nicht? Bestimmt nicht. Das heißt, dieser Mensch war permanent aus jüdischer Sicht unrein. Dem durftest du am besten nicht zu nahe kommen, das ist wie eine ansteckende Krankheit. Dann bist du unrein, also ganz schlecht, ich frage mich, so nebenher, durfte dieser Mensch überhaupt in der Synagoge sein? Ich vermute mal, so da hinten rechts, da wo die Bücher sind, da war so eine Ecke für die Kranken, Unreinen, sonst hätte der gar nicht sein müssen. Und wenn der jetzt in der Mitte steht, ihr steht 2 Meter neben dem, wisst ihr genau, also heute Nachmittag bin ich mit Reinigungsputzier. Das schwingt so ein bisschen mit, das war für die Juden damals klar, also für uns sieht man das aber nicht so ohne weiteres. Also das war nicht so ganz ohne. Und alle fragen sich natürlich, was passiert jetzt? Wird Jesus diesen Menschen heilen? Und das Besondere ist, und deswegen nennt es ja, es ist an einem Sabbat. Wäre es an einem Freitag gewesen, hätte Lukas diese Geschichte wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Und deswegen muss man sagen, muss man mal genauer hinschauen, nicht für euch, aber zum Verständnis für uns alle, was haben denn die Juden, die Menschen, die damals in der Synagoge gesessen haben, was wussten die alles, was für uns nicht so offensichtlich ist? Unter welchen Zwängen standen die? Es ist Allgemeinbildung, ich denke auch die Kinder haben das wahrscheinlich gewusst, wenn man sie gefragt hätte. Also es gibt 10 Gebote und dann gibt es ein drittes Gebot. Und dieses dritte Gebot, ich lese vor aus Mose 2, 20, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage lang sollst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten. Doch der 7. Tag ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. Du sollst dann keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deiner Wohnung ist. Dann am 6. Tag hat der Herr den Himmel und die Erde und das Meer und alles geschaffen, was sich darauf befindet. Doch am 7. Tage ruhte er, darum segnete er den Sabbat und erklärte ihn für heilig. Und das wussten die. Das war ja, können wir auch nachlesen, also Bibel lesen könnt ihr selber. Das Dumme ist nur, als Gott dem Mose diese Gebote gab, hat er vergessen, das untergeordnete Regelwerk mitzugeben. Zu sagen, was heißt das jetzt konkret? Mal praktisch, lieber Gott, das ist doch... Das Problem haben alle. Das haben wir tagtäglich an bestimmten Stellen. Und ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, wo das so der Fall ist. Die meisten von euch haben ein Auto, haben ein Fahrrad, hatten als Kinder auch ein Fahrrad schon, manche haben Roller, was auch immer. Also ihr bewegt euch auf den Straßen. Und folgende Situation kennt ihr wahrscheinlich alle. Das nennt man Einmündung. Keine Kreuzung, ist eine Einmündung. Ganz wichtig für Leute, die jetzt, wenn das heißt, an der nächsten Einmündung rechts und ihr denkt, es ist eine Kreuzung, habt ihr ein Problem, weil ihr steht, sagt, hier ist keine. So, das ist ja noch einfach. Jetzt wird es schon komplizierter. Hier haben wir 2 Verkehrsteilnehmer. Der hier möchte da lang und der möchte auch da lang. Und ihr sitzt hier. Da hat man gesagt, ja, was machst du denn dann? Also dann hat man sehr früh sich drauf geeinigt oder festgelegt, wie auch immer. Wie heißt die Regel? Rechts vor links, richtig, gilt immer. So, was machst du aber, wenn der nicht hier steht, sondern ein Gogomobil da hinten und du hast den Ferrari? Ja, kann ja passieren. Fährst du dann? Wie nah muss der sein, dass du nicht mehr fährst? Was für ein Auto musst du haben, dass du nicht mehr fährst? Und wenn der erstmal stehen bleibt und sagt, ich fahre nicht, fährst du dann auch nicht? Ist nur ein ganz einfaches Beispiel, aber du merkst, das ist eine glasklare Regel, aber in der Praxis heißt, gilt die jetzt noch? Wie lange muss ich denn warten? Und, ne, und wenn es dann kracht, bin ich denn der Schuldige? Sagt der, du hättest ja, ne, du bist ja nicht gefahren. Dann, als ich gefahren bin. Eine ganz einfache Geschichte. Nichts anderes, kein anderes Problem hatten die Juden mit den 10 Geboten. Haben wir mit dem Grundgesetz, da steht eigentlich auch alles drin, ne, und ein ganzer Industriezweig lebt davon, sich zu streiten, was galt jetzt konkret, welches Gesetz, also ist nicht so einfach. Und deshalb hatten die Juden ja, wie gesagt, ihre 10 Gebote, also das waren 10, davon war das dritte, das für den Sabbat. Und diese 10 Gebote wurden dann ein bisschen konkretisiert in 613, sagen wir mal, Regeln, anerkannte Regeln. Da haben die lange darüber diskutiert. Das war nichts, wo man sagt, das schreibst du einfach mal auf und sagst, da, so musst du dich verhalten. Das haben die über Jahrhunderte wahrscheinlich entwickelt und diskutiert, gesagt, so oder vielleicht ein bisschen anders. Aber irgendwann hatten sie zur Zeit Jesu, sagt man, hatten sie 613 Konkretisierungen. Und eigentlich, wenn ich mir das anschaue, manchmal ist es ganz praktisch, so eine Konkretisierung zu haben. Für den Sabbat gab es für den da 39 Beispiele, was Arbeit im Sinne des dritten Gebotes bedeutet. Arbeit im Sinne des dritten Gebotes. Also ich lese die jetzt nicht alle vor, aber da war zum Beispiel Backen. Nichts backen sonntags. Waschen, auch nicht. Knoten binden, auch nicht. Irgendetwas von einem Ort zum anderen zu tragen, auch nicht. Also wenn wir die 39 einhalten müssten an einem Sonntag, also das gilt jetzt für uns auch, wir hätten alle ein fettes Problem. Auch die Anzahl der Schritte übrigens, also wer weiter weg wohnt, ne, keine Schade, brauchst du gar nicht loslaufen. Ne, ich weiß nicht, aber es gab eine Menge und das waren Sachen, das waren ja alles keine Blöden, die waren mit einer guten Absicht aufgeschrieben worden. Und ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, da merkt ihr, warum das so war. Im 2. Mose, Vers 31, 15b heißt es, also das ist eine Anweisung, wer am Sabbattag eine Arbeit verrichtet, der soll des Todes sterben. Da überlegst du dir dreimal, was fällt unter Arbeit. Physikalische Arbeit, hast ein Problem, darfst gar nicht aufstehen. Ich bin ja Ingenieur, also da gewinnst du potenzielle Energie. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Physik, ist das Arbeit. Atmen, also das kann es nicht sein, aber es ist erstmal Arbeit. Und da wäre zu klären an der Stelle, was ist denn gemeint. Und ein anderes Beispiel, wo man ganz schnell schluckt, aus 4. Mose 15. Da heißt es, als die Kinder Israel in der Wüste waren, fanden sie einen Mann, der am Sabbat Holz sammelte. Für Lagerfeuer, für was auch immer. Da brachten ihn die, welche ihn beim Holzsammeln ertappt hatten, zu Mose und Aaron und vor die ganzen Gemeinde. Und sie taten ihn in Gewahrsam. Das heißt, der kam jetzt erstmal in Untersuchungshaft. Weil jetzt musste geklärt werden, war das Arbeit im Sinne des dritten Gebotes und verboten. Und jetzt kommt der Chef ganz oben, sagt, steinigen. Also als ich es gelesen habe, da habe ich geschluckt, sagt, wie lieb ist denn der liebe Gott eigentlich? Für ein Stück Holz? Ganz ehrlich, da kann ich verstehen, dass man da ein paar Regeln braucht. Und da finde ich 613 fast noch wenig. Also wenn auf solche für mich gefühlten Kleinigkeiten die Todesstrafe steht, und zwar nicht so einfach so, sondern steinigen ist was Schreckliches. Vielleicht haben sie auch verschrieben, könnte ich ja hoffen, das stimmt gar nicht so genau. Aber die Intention, dass es da ziemlich strenge Strafen drauf gab, das macht das aus meiner Sicht sehr, sehr vernünftig, das ein bisschen konkreter zu beschreiben. Und jetzt haben wir die Situation, dieser Mensch steht da, die Pharisäer sitzen da vorne, wo jetzt die leeren Plätze sind, da sitzen die Theologen, würde man heute sagen, die mehr Ahnung haben. Die hatten auch mehr Ahnung. Ist nicht so, dass die dumm waren, die hatten wirklich mehr Ahnung. Und die Pharisäer, das war auch eine Gruppe von Menschen, die würden bei uns heute vielleicht gar nicht mehr auffallen. Die wollten ernsthaft nach den Weisungen Gottes leben. Und die wissen, also jetzt ist Sabbat und heilen am Sabbat ist verboten. Was wird Jesus machen? Und nachdem er da gebeten hat, guckt Jesus in die Runde und fragt die Anwesenden, also das heißt Anwesende, also nicht nur die Pharisäer, also nicht nur die Gelehrten, sondern im Prinzip alle, die da sind, inklusive wahrscheinlich auch den Mann in der Mitte, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Zu heilen oder nicht zu heilen? Ist es erlaubt, Gutes oder Böses zu tun? Dieses Gutes und Böses hat mich erst in die Irre geführt, weil auf die Frage kannst du gar nicht antworten. Also Ot ist eine Oder-Frage. Also da kannst du nur sagen, Gutes, ja okay, dann ist Heilen, das ist ja was Gutes. Also konkreter, verständlicher übersetzt wäre, ist es erlaubt, Erlaubtes oder Unerlaubtes zu tun? Weil es geht um den Sabbat. Und Jesus räumt ein, jawohl, es gibt Sabbatregeln und ich will hier nicht alles über den Haufen schmeißen. Es gibt Erlaubtes und es gibt Unerlaubtes. Und die Frage stellt sich jetzt, gehört Heilen zum Erlaubten oder gehört es zum Unerlaubten? Und er guckt rum. Und von einer Übersetzung her ist es so, dieses Fragen impliziert, er wollte wirklich fragen. Also es war keine rhetorische Frage. Manchmal gibt es so, da stellt man, wollte er das oder wollte er das? Und dann kriegt er 2 Sekunden, bevor er ausgeatmet hat, macht der Referent weiter. Also der wollte wirklich wissen, hat angeschaut. Denkst du, ist das richtig? Sag mal, was für eine Meinung hast du? Ich möchte gerne mit euch ins Gespräch kommen. Und die sind genauso stumm gewesen wie ihr jetzt. Bevor du was Falsches sagst, sag lieber nichts, weil die Gebote waren klar. Es gab nur eine Ausnahme. Am Sabbat durfte man Leben retten. Und da spielt es keine Rolle, ob Mensch oder Tier, das war erlaubt. Aber ganz ehrlich, selbst du, wenn du 4 Wochen hättest warten müssen, du wärst daran nicht gestorben. Es wäre nur elend, schlecht, nicht schön gewesen. Aber und der Mensch mit dieser Hand, der hat ihn nicht seit gestern gehabt. Also der hätte auch noch einen Tag länger gelebt. Also darauf kann sich Jesus ja eigentlich nicht berufen. Und Jesus macht, wie gesagt, erstmal Frage in die Runde, also nicht zur Heilung und dann so. Also es gibt ja viele Beispiele, wo jemand kam und Jesus hat geheilt und hinterher haben sie diskutiert. Diesmal hat Jesus gesagt, ja, diskutier mal vorher. Jesus überraschend anders, das war man nicht gewohnt. Vielleicht war es auch das, wo er sagt, aber ich war jetzt schon ein paar Mal, ne, die sind ja hinter ihm hergelaufen, haben mal geguckt, hier wird ja häufiger beschrieben, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus beobachten und angriffen, mal vorher, mal nachher, aber dass er sie zu einem Gespräch einlädt und dann, das war neu. Das, vielleicht waren sie ja deshalb so perplex, aber ich denke eher, was sagt, sag jetzt hier nichts Falsches, sonst bist du der, der ja vom Hof gejagt wird. Aber sie hatten die Chance. Sie hatten die Chance. Und Jesus heilt am Sabbat und stellt sich damit gegen das dritte Gebot, gegen alle Beispiele, gegen das, was Konsens war. Und es war auch nicht lebensbedrohlich. Es hätte nicht sein müssen. Und Jesus macht es trotzdem. Er stellt sich gegen das Gebot und gefühlt für die Juden gegen das dritte Gebot. Das kommt von Gott, seinem Vater. Das hat eine Brisanz, wo man sagt, das ist alles andere als harmlos und das Ganze in ein paar Versen drin. Und vielleicht hat, ich könnte mir vorstellen, Lukas halt deshalb so wenig Adjektive genommen. Weil das, diese Situation eine Brisanz hatte, die brauchst du nicht noch mit großen Worten aufblähen. Das war für die Juden klar. Für uns nicht, wir sitzen da und sagen, ja, ich war ja nicht dabei und Jesus ist ja gut, ich ja auch. Und also für die hatte das eine Brisanz. Und warum macht Jesus das? Wie kommt er dazu, sich darüber hinwegzusetzen? An einer anderen Stelle wird das eigentlich erklärt. An der Stelle sagt Lukas nichts dazu, aber an einer anderen Stelle in Markus lesen wir, dass Jesus zitiert wird, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um den Sabbat willen. Also diese vielen Regeln, die es da gab, mit einigen davon war Jesus eben nicht einverstanden. Hat die aber vorher nicht erklärt. Ja, wir können ja mal darüber diskutieren, vielleicht hätte er sie dann erklärt, kam er aber nicht dazu. Er hat was gemacht, was in den Augen seiner Zuhörer unmöglich war, ein klarer Verstoß. Er hat eine rote Linie überschritten. Es gibt Dinge, die sind für jeden Menschen irgendwie unverhandelbar. Das war für die Juden auch dieses dritte Gebot. Das war unverhandelbar. Und die Sabbatregeln sagen das ganz klar. Also Lebensretten ja, aber das nein. Du stellst dich doch hier gegen Gottes Regeln. Wie kannst du das tun? Jesus, du hast eine rote Linie überschritten. Und das wird spannend. Zum Schluss, im letzten Vers, Vers 11, da heißt es, sie, also gemeint sind die Pharisäer, sie aber wurden ganz unsinnig und besprachen sich miteinander, was sie doch Jesus antun könnten. Also aus deren Situation war das so. Jesus hatte eine rote Linie überschritten. Da gab es nichts mehr zu verhandeln. Aber Jesus sah das anders. Er hat im Prinzip dieses Sabbatgebot oder diese Regeln in diesem Augenblick für ungültig fast erklärt. Er sagt, nein, der Sabbat ist für den Menschen da. Kleiner Einschub, es gibt keinen Hinweis, keine Anordnung, dass wir hier Sonntagsgottesdienst feiern sollen. An einem Sonntag. Gibt es gar nicht. Für die Juden war klar Sabbat. Jesus hat nie gesagt, feiert am Sabbat, geht in die Synagoge, trefft euch da. Ich habe immer gedacht, was machen denn die, die sonntags arbeiten? Die verstoßen ständig hier gegen. Ich habe Jesus nie gesagt, einen Ruhetag sollst du haben. Einen Ruhetag, an dem du dich ausruhst, wo es dir gut geht. Also ihr könnt jetzt sonntags auch Hobbys machen, weil das was ist. An der Stelle hat Jesus da was aufgehoben, was ein Unding war. Jetzt haben wir keine Sabbatgebote, aber wir haben Regeln. Ich weiß nicht, welche Regeln bei euch gelten. Vielleicht habe ich schon eine übertreten, ich weiß es nicht, ich habe euch nicht gesiezt. Könnt ihr mir nachher sagen, es war nicht in Ordnung. Ich sehe da einen Älteren. Ich grüße Sie. Ich bin älter, als ich aussehe, ich darf das. Mit 16 habe ich darunter gelitten, mit 18 war es schrecklich, bis in der Disco sagt, zeigen Sie einen Ausweis vor. Und die 16-Jährigen gehen durch. Wir haben Regeln. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die noch gar nicht so wahnsinnig lange her waren, wo Menschen Regeln hatten im guten Glauben, Menschen, die Jesus nachfolgen wollten. Also habe ich mir sagen lassen, da habe ich noch nicht gelebt oder vielleicht schon gelebt, aber nicht mitgekriegt. Im Siegerland heißt es, dass die Christen kein Alkohol getrunken haben. Das sagen sie, nee, das ist mit unserem Glauben, ne, irgendwo in der Bibel gibt es bestimmt da irgendwas. Nee, Alkohol trinken geht nicht, rauchen geht. In Bayern, speziell in Franken, hat man gerne Alkohol getrunken in Form von flüssigem Brot, war überhaupt kein Thema, aber rauchen geht gar nicht. Das waren fromme Leute, das waren ja nicht solche, die sagten, ich will dich knechten, ich will dir was Böses. Nein, die hatten ihre Überzeugungen, denke ich, aus der Bibel gewonnen. Sagt, das ist gut, das nicht zu tun. Beim Rauchen weiß ich nicht, ob die wussten, dass es schon Krebs gibt, aber auf jeden Fall stinkst du. Unangenehm für die anderen und Alkohol macht abhängig. Habe ich mir sagen lassen, 3 Flaschen Alkohol am Tag bist du ein Gewohnheitstrinker und bist abhängig. Das heißt nicht, dass du davon stirbst, aber naja, kann man mal drüber diskutieren, aber nicht jetzt. Das waren Regeln, die hatten. Und wir haben eine jüngere Frau als ich in der Gemeinde und die hat noch erzählt, das war vor 30 Jahren, Tanzen war vom Teufel. Und das waren, als sie das sich ausgedacht haben, das waren ja keine Spaßverderber. Das waren ernsthafte Regeln. Die gibt es heute nicht mehr. Warum eigentlich nicht? Soll nur heißen, das passiert, dass wir Regeln aufstellen, wir für wichtig halten und plötzlich kommt jemand und sagt, nee, finde ich nicht. Das waren rote Linien und plötzlich werden die aufgeweicht. Und ich bin sicher, jeder von uns hat einige rote Linien, von denen er sagt, nee, das geht nicht. Also mir in Diesbeck wahrscheinlich nicht, aber ich möchte euch ein paar nennen, die andere haben könnten. Zum Beispiel, wer darf am Abendmahl teilnehmen? Gibt es da eine Grenze? Wenn ja, wo liegt die? Kann man darüber diskutieren? Dürfen sich Menschen, die verheiratet sind, scheiden lassen? Ist das in Ordnung? Und wenn sie geschieden sind, dürfen sie nochmal heiraten? Kann man nicht so einfach sagen, ja oder nein. Einfach ist es nicht, aber es könnte eine rote Linie sein. Ist die Welt in 7 Tagen erschaffen worden? Oder gab es so etwas Evolutionäres über Jahrhunderte? Da gibt es rote Linien. Und wenn Jesus fordert, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Habt ihr da mal darüber diskutiert, wer bei euch mitarbeiten darf? Ist das eine rote Linie? Ich vermute eher nicht. Müsste es nicht vielleicht eine sein? Also ihr merkt, so rote Linien, die gibt es ganz schnell. Und die sind an sich jetzt auch nicht prinzipiell schlimm. Die Frage ist nur, wie gehe ich damit um? Bin ich bereit, meine Glaubensgrundsätze in Frage stellen zu lassen? Da würde ich dir sagen, ja, prinzipiell schon. Aber die Abers sind interessant. Also an der Stelle geht es nicht. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was für mich eine rote Linie ist. Wie man sagt, ja, also Christus, der muss nicht auferstanden sein. Das ist für meinen Glauben nicht wichtig. Wir sagen, das kannst du so glauben, aber Christ in meinem Sinne bist du nicht. Du glaubst, das ist für mich was ganz Elementares am christlichen Glauben, ohne Christus oder wenn Christus nicht der Sohn Gottes war. Also Sohn jetzt mal nicht so ausgeführt, aber kommt von Gott und ist Mensch gewordener Gott. Wenn jemand sagt, das brauche ich nicht, der war Mensch und das reicht mir schon und ich fühle mich trotzdem als Christ, würde ich sagen, okay, da möchte ich mit dir gar nicht diskutieren, das kannst du gerne glauben, ich halte es aber für falsch. Deswegen will ich gar nicht drüber diskutieren. Und es gibt andere Dinge, da kann man sich mal in Frage stellen lassen. Und es ist bei jedem anders. Und ich denke, das ist das, was Lukas sagen wollte. Da gibt es Regeln und Jesus hebt die auf. Sei dir bitte nicht so sicher, dass du immer recht hast. Sei dir bitte nicht so sicher. Und das Ganze, das reicht bei Lukas in 6 Versen. Einer, der vorhin gesagt hat, es gibt so ein paar Menschen, die mich geprägt haben mit dem, was sie gesagt haben. Einer davon war Klaus Vollmer, ich weiß nicht, wer ihn kennt, inzwischen verstorben, Schlosser und Missionar, der gesagt hat, ich missioniere nicht, um zu missionieren. Und der hat mal einen Satz gesagt, der hat mich getroffen und deshalb habe ich ihn mir gemerkt. Er hat gesagt, wenn ich recht habe, dann setze ich den anderen, in Klammern, der es anders sieht, ins Unrecht. Wenn ich recht habe, dann hat der andere Unrecht. Das ist mir ganz unangenehm. Also ich möchte gern recht haben. Ich habe lieber recht. Aber jemand anders ins Unrecht setzen, das ist mir jetzt doch unangenehm. Das war mir nie klar. Sagt ja, wenn ich recht habe, kannst du nicht recht haben. Wenn die Erde in 7 Tagen erschaffen ist, dann kann sie nicht in Jahrmillionen. Geht nicht. Kriegst du nicht zusammen. Ist nur die Frage, ist da eine rote Linie und will ich das und wie wichtig ist mir das, darüber zu diskutieren. Ich denke, keiner von uns soll seine Glaubensgrundsätze aufgeben. Das will ich überhaupt nicht hier programmieren, sagt man auf alles wischiwaschi, überhaupt nicht. Es fällt schon schwer genug, seine Glaubenssätze, die einem wichtig sind, überhaupt erstmal in Frage stellen zu lassen. Überhaupt mal zu akzeptieren, dass der andere, wer auch immer, ein Recht hat, das zu hinterfragen, ohne es gleich, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Und ich glaube, genau das wollte Lukas mit diesen 6 Versen auch sagen. Es gibt Grundsätze und irgendwann hören die auf und die rote Linie, die kannst du für dich selber bestimmen. Aber Jesus könnte sie vielleicht mal hier und da doch ganz anders setzen. Frag ihn, er weiß es. Ich bete. Jesus Christus, für dich schien alles so klar, als du auf diese Welt gekommen bist. Du hast Grenzen verschoben und wusstest immer, was du tust oder hast es immer vom Vater gesagt bekommen. Und wir haben die Bibel und so viele Details und trotzdem im Alltag, in der Praxis müssen wir immer wieder neu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, glauben wir richtig, wo sind die roten Linien. Jesus Christus, ich danke dir, dass du barmherzig bist und dass wir uns auch irren dürfen vor dir. Dass du Schuld vergibst, wo wir schuldig werden, wenn wir uns selber oder anderen mehr zugemutet haben, als richtig war. Danke, himmlischer Vater, dass du ein großer und barmherziger Gott bist und dass du es erlaubst, dass wir uns irren und dass du uns trotzdem lieb hast. Amen.